freue mich, dass wir hier zusammenkommen konnten, um gemeinsam uns mit diesem Thema zu beschäftigen, Etappen der Heilsgeschichte. Wie ihr meiner Sprache anhört, komme ich tatsächlich aus der Schweiz. Für die mich noch nicht kennen, will ich es sagen, ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder, bin vollzeitlich im übergemeindlichen Lehr- und Verkündigungsdienst tätig und freue mich, dass ich in diesem Zusammenhang das zweite Mal hier sein kann. Letzten August haben wir uns hier schon einmal gesehen. Nun, wir wollen uns mit Heilsgeschichte befassen, also mit dem, was Gott seit der Schöpfung in dieser Schöpfung tut und wie Gott handelt, um die schrecklichen Folgen des Sündenfalls mehr als aufzuheben. Das erste Buch der Bibel spricht von der Schöpfung und vom Fall des Menschen. Das letzte Buch der Bibel davon, wie Gott den gefallenen Menschen, den inzwischen erlösten Menschen, an sein Ziel gebracht hat. Und dieses Ziel ist höher als das, was der Mensch durch die Sünde verlor. Wir haben es mit dem Gott zu tun, vor dem Paulus, nachdem er im Römerbrief einen heilsgeschichtlichen Einschub in die Darlegung des Evangeliums 3 Kapitel lang vor uns ausgebreitet hat. Wir haben es mit dem Gott zu tun, vor dem Paulus niederfiel angesichts der Wege Gottes und er betete den an, dessen Weisheit unergründlich ist. Zur Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausspürbar sind seine Wege, wie unausforschlich seine Gerechte. Und wer hätte Gott zuerst gegeben und es würde ihm vergolten werden, denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Und ich hoffe, dass wir das in diesen Tagen ein wenig erkennen, fassen können und uns so umso freudiger diesem Gott anbefehlen, um ihm zu leben, um von ihm belehrt durch die Zeit zu gehen auf dieses Ziel zu. Heute Abend werden wir sprechen über die erste Etappe. Ich habe die ganze Heilsgeschichte auf 4 Vorträge aufgeteilt und so will ich heute Abend sprechen über die Zeit von Adam bis Abraham. Morgen fahren wir fort mit der Zeit von Mose bis Maleachi, also Gesetz und Propheten. Dann am Sonntagabend von den Aposteln bis zum Abfall, also die Gemeindezeit. Und der letzte Vortrag am Montagabend von der Endzeit bis zur Ewigkeit. Nun, Gott hat seine Absichten und seine Gedanken dem Erlösten mitgeteilt. Das gehört zum großen Vorrecht der Erlösten. Das gehört zum Vorrecht derer, die der Herr Jesus seine Freunde nennt. Er sagt im Johannesevangelium, dass er seine Erlösten, seine Jünger, nicht mehr Knechte nennt, in dem Sinn, dass sie wie Knechte nie wissen, auch nie zu wissen haben, was der Meister vorhat. Normalerweise ein Hausknecht, der hat einfach zu tun, was der Meister sagt, was der Meister damit beabsichtigt. Danach hat kein Knecht zu fragen. Das wäre eine Impertinenz. Wollt ihr wissen, warum? Nun aber sagt der Herr Jesus in Johannes Kapitel 15, im Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Gott tut uns seine Gedanken kund. Im Psalm 25, dort steht, dass er denen, die ihn fürchten, sein Geheimnis wissen lässt, ins Vertrauen zieht. wie man eben Freunde ins Vertrauen zieht. Und er öffnet uns sein Herz und er spricht davon, was seine Gedanken mit uns sind. Und Gott hat uns seine Gedanken mitgeteilt, damit wir sie erkennen, verstehen und entsprechend unseren Weg und unser Zeugnis als Erlöste in der Zeit, auf unserem Weg durch die Zeit einrichten. Gott ist ein Gott des Friedens. Erstaunlicherweise ist in der Bibel das Gegenteil von Unordnung nicht Ordnung, sondern Frieden. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Frieden ist weit mehr als Ordnung. Ordnung ist einfach, wenn man 10 Steine in einer Reihe nebeneinander legt. Oder wenn man gleich große Schräubchen in die gleiche Schachtel legt. Das ist Ordnung. Aber Gott ist ein Gott des Friedens. Das bedeutet, dass er alle seine Werke, alle sein Tun, auch alle seine Erlösten zueinander in eine vollkommene Harmonie stellt, wo ein vollkommenes gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Und diese Harmonie, diesen Frieden erkennen wir in allen Werken Gottes. Wir erkennen diesen Frieden in der Schöpfung und wir erkennen diesen Frieden auch im Heilsplan, so wie Gott sein Heil wirkt und wie er auf dieses Heil zuarbeitet. Und ich meine, es soll uns ein Anliegen sein, zu erkennen, wie Gott zu welcher Zeit arbeitet, was seine Gedanken und Absichten sind, damit wir mit diesem Gott des Friedens in Einklang sind. Nicht Dinge erwarten und wünschen und begehren, die Gott nicht zu tun beabsichtigt und nicht zu geben beabsichtigt. Wenn wir Gottes Wort und seine Offenbarung verstehen, dann weckt das in unseren Herzen Überzeugung, dann weckt das in unseren Herzen Glauben und dieser Glaube befähigt uns, Gott zu gefallen. Es gibt keinen anderen Weg, Gott zu gefallen, als Glauben. Ihm Glauben von der Vollkommenheit seiner Gedanken und Absichten überzeugt sein und sich vertrauensvoll ihm anbefehlen. Das also sind einige Gründe, warum wir uns mit diesem Thema befassen. Es soll nicht gehen um Theologie. Theologie ist eine ganz öde Sache. Die Bibel kennt gar keine Theologie. Ich sage das etwas zugespitzt. Die Bibel offenbart uns den lebendigen Gott. Enthüllt uns, öffnet uns das Herz Gottes. Warum? Weil Gott unsere Herzen gewinnen will. Und so hoffe ich, dass wir durch das, was wir im Wort Gottes sehen, dass unsere Herzen von ihm ergriffen werden, dass auch unsere Herzen aufgehen für ihn und wir freudig und willig und gern und dankbar ihm dienen. Wir beginnen mit der Erschaffung Adams. Ohne Schöpfung lässt sich nichts verstehen. Und das ist das Allererste, was wir verstehen und lernen müssen, dass Gott am Anfang alles geschaffen hat und dass Gott den Menschen schuf. Mit einer ganz bestimmten Absicht. Und welches ist die Absicht, zu der Gott den Menschen schuf? Das steht im ersten Kapitel des ersten Buches der Bibel. Nun, wenn man so fragt, wozu schuf Gott den Menschen, dann kann man meistens antworten, damit der Mensch Gemeinschaft haben mit Gott. Das stimmt alles. Alles richtig. Damit der Mensch Gott dient und so weiter. Ist alles wahr, alles richtig. Wir wollen uns fragen, was sagt Mose in 1. Mose 1 selbst? Kein Widerspruch zu dem. Aber wir wollen auf die Wortwahl achten, die wir in 1. Mose 1 finden. Verse 26 bis 28, dort wird uns die Absicht Gottes genannt, die er hatte mit dem Menschen, als er ihn schuf. Hier steht im Vers 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis und sie sollen herrschen. Das Erste. Gott schuf den Menschen zur Herrschaft. Und dann Vers 28, hier kommt das Zweite. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Ja, was heißt denn das, sich mehren? Sich mehren heißt, dass Leben sich ausweitet. Der Mensch also wurde geschaffen zur Herrschaft und zum Leben. Herrschaft und Leben. Und er hatte so viel Leben, dass es nicht allein für ihn reichte, sondern so viel Leben, dass er sich vermehren konnte. Dazu schuf Gott den Menschen Herrschaft und Leben. Es wird uns in der Bibel berichtet, dass diese Absicht, die Gott mit dem Menschen hatte, dass diese Schöpfungsabsicht durch etwas hintertrieben wurde, erfolgreich hintertrieben wurde, ja, zerstört wurde. Wir lesen vom Sündenfall in 1. Mose 3. Und dieser berichtet uns nun, wie dem Menschen das genommen wurde, was Gott ihm gegeben und wozu er ihn geschaffen hatte. Durch den Sündenfall wurde dem Menschen diese beiden Dinge, Herrschaft und Leben, gegeben. Nun, was ist Leben? Das sollten wir uns dann vielleicht doch fragen. Wenn wir so viel gesehen haben, Gott schuf den Menschen zum Leben. Was ist Leben? Man kann ausgehend von 1. Mose 2, wenn wir dort den Bericht lesen, die Großaufnahme aus 1. Mose 1 wird dieser kurze Abschnitt über die Erschaffung des Menschen nochmal hervorgehoben und vergrößert. Und in Großaufnahme lesen wir in 1. Mose 2 noch einmal von der Erschaffung des Menschen. Und hier steht in 1. Mose 2, Vers 7, Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und haucht in seine Nase den Odem des Lebens. Aha, Leben. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Wenn das hier steht, dann dürfen wir erwarten, dass in diesem Kapitel Auskunft erteilt wird darüber, was denn Leben ist. Man kann Leben umschreiben, alles, ja, wie würdet ihr das tun? Was ist Leben? Leben ist, ja, ist doch klar. Ist, wie man lebt. Ja, ja, klar, aber was ist das, wenn man lebt? Was ist Leben? Aus 1. Mose 2 können wir sagen, das ist nur eine Möglichkeit, weder die einzige und vielleicht auch gar nicht die beste. Das ist eine Möglichkeit, die ich gefunden habe anhand dieses Textes. Und ich versuche Leben anhand von 1. Mose 2 zu umschreiben. Alles eine Summe von Beziehungen. Leben besteht aus Beziehungen. Das wird uns bei der Schöpfung hier sehr deutlich gemacht. Gott bildet den Menschen, das ist die erste, die oberste und alle andere Beziehungen, begründende Beziehung. Der Mensch ist von Gott geschaffen, aus seiner Hand hervorgegangen. Und dann lesen wir, dass Gott dem Menschen den Odem des Lebens einhauchte. Er empfing alles, was er ist, seinen Leib und sein Leben von Gott. Das ist die erste und oberste Beziehung. Leben also ist erstens eine Beziehung zum Quell des Lebens, zum Schöpfer, zu Gott. Und dann wird uns eine ganze Reihe von weiteren Beziehungen in 1. Mose 2 genannt. Beziehung zur unbelebten Materie, zum Erdboden. Der Mensch soll eine ganz bestimmte Beziehung zum Erdboden unterhalten, den Erdboden bearbeiten. Dann eine Beziehung zur belebten Materie, also zu den Tieren. Er gibt allen Tieren den Namen. Beziehung zwischen den Menschen. Der Herr führt dem Mann eine Frau, die ihm gleich ist, zu. Also Beziehungen. All diese Beziehungen und noch mehr, das ist jetzt sehr grob, nur unterteilt, all diese Beziehungen machen das Leben aus. Und diese Beziehungen waren so, dass eine jede Beziehung das Leben reicher machte. Ja, sie potenzierten sich gegenseitig und machten das Leben des Menschen unaussprechlich tief, voll, reich. Bis der Tod diesem Leben ein Ende machte. Und was ist Tod? Wenn Leben Beziehungen sind, dann ist Tod Auflösen von Beziehungen. Und tatsächlich hat der Sündenfall diese Beziehung zwischen Mensch und Gott als erste zerstört. Dort hat der Versucher angesetzt, weil von dort alles andere ausgeht. Und somit ist der Mensch seit dem Sündenfall für Gott tot. Keine Beziehung. Diese Beziehung ist unterbrochen, abgebrochen, durchtrennt. Epheser 2, Vers 1 sagt, dass wir Menschen von Natur tot sind in unseren Sünden. Dabei sind wir, wie wir meinen und fühlen und spüren und tatsächlich auch sind, quick lebendig, aber für Gott tot, gar keine Beziehung. Die übrigen Beziehungen, die wurden nicht unterbrochen, nicht durchtrennt, aber alle angetastet. Wir können alle Beziehungen durchgehen, in die der Schöpfer den Menschen gestellt hat. Seine Beziehung zum Erdboden, seine Beziehung zur unbelebten Schöpfung, seine Beziehung zur belebten Schöpfung, zu den Pflanzen, zu den Tieren. All diese Beziehungen sind gestört. Auch seine Beziehung zum Nächsten. Und diese gestörten Beziehungen machen die Pein des Lebens des gefallenen Menschen aus. So wie sie einst die Glückseligkeit, die Wonne, den Reichtum seines Lebens ausmachten. Das ist wirklich so. Die Sünde hat all diese Beziehungen angetastet, so dass der Erdboden 1. Mose 3 nur noch widerwillig seine Frucht hergibt, so dass die Arbeit den Menschen nicht mehr beglückt, sondern Schweiß treibt. Also ich sollte so sagen, nicht nur allein beglückt. Denn es ist ja so, dass Arbeiten immer noch besser ist als nicht arbeiten, seit dem Sündenfall. Brauchen wir Arbeit? Vor dem Sündenfall hatte der Mensch auch Arbeit, aber nicht als ein schweißtreibendes Geschäft. Hatte es nicht mit Dornen und Disteln zu tun, mit Dingen, die ihn stechen, die ihn plagen, die ihn schmerzen. Aber seit dem Sündenfall ist alles mit Schmerz verbunden. Auch die Vermehrung des Menschen mit Schmerzen verbunden. Die Frau gebärt mit Schmerzen. Die Beziehungen der Menschen untereinander mit Not und Leid verbunden. Ja, es gibt nichts, das den Menschen so quält und plagt, wie die durch die Sünde angetasteten Beziehungen zwischen Menschen. Es tut dem Menschen nicht so furchtbar, so schrecklich weh, wie genau das. Der Römerbrief schreibt über all das einen kurzen Satz und sagt, der Tod herrscht. Das ist die Herrschaft des Todes. In Römer 5, Vers 14 steht dieser Satz, der Tod herrscht. Also, der Mensch verfiel dem Tod und anstatt, dass der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hatte, Herrschaft ausübte, wurde er ein Sklave, ein Knecht. Johannes 8, Vers 34 sagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht, ist ein Knecht geworden. Und nicht mehr ist der Mensch, der im Auftrag Gottes Regierende über diese Schöpfung, sondern sein Verführer, der Widersacher Gottes, und der Verderber des Menschen ist zum Fürsten dieser Welt geworden. Johannes 12, Vers 31. Dort nennt der Herr Jesus den Satan den Fürsten dieser Welt. Johannes 12, Vers 31. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Der Mensch ist also nicht mehr ein Herr, wie Gott ihn gemacht hat, er ist ein Knecht, ein Sklave geworden. Hebräer 2, Vers 14 verbindet diese beiden Dinge miteinander, Tod und Knechtschaft, anstatt Leben und Herrschaft. Tod und Knechtschaft, Hebräer 2, Vers 14, dort steht, weil nun die Kinder, also die, die der Herr Jesus erlösen wollte, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf das er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und, Vers 15, alle die befreite, welche ihr Leben lang durch Todesfurcht der Knechtschaft unterworfen waren. Durch Todesfurcht der Knechtschaft unterworfen. Tod und Knechtschaft. Das ist unser Los. Das ist das Leben des Menschen jenseits von Eden, wenn wir so sagen, einmal sagen wollen. Nun sagt uns aber schon dieser erste Abschnitt in der Menschheitsgeschichte, der uns sagt, woher der Mensch kommt, das ist das Wichtigste, das wir wissen müssen, wozu der Mensch eigentlich von Gott geschaffen wurde, der uns sagt, wie der Mensch aber so wurde, wer er jetzt ist, denn das ist mit Händen zu greifen, wie wir sind. Und das erste Buch der Bibel, dieser erste Abschnitt, diese erste Etappe in der Menschheitsgeschichte zeigt uns bereits den Ausweg. Gott ist wahrhaft ein Gott der Errettung, ein Gott der Liebe. Kaum ist der Mensch gefallen, redet er vom Menschen schon von Befreiung. Aus der Gewalt der Sünde und aus der Gewalt dessen, der ihn zur Sünde verleitet hatte. 1. Mose 3, 15, dort wird verheißen, dass ein Erretter kommen wird. Und es wird uns anhand von Adam und seiner Frau, es wird uns anhand der ersten Menschheitsfamilie, Kain und Abel, es wird uns anhand von Noah, es wird uns anhand von Abraham gezeigt, wie Gott einen Ausweg geschaffen hat, einen Weg heraus aus diesem Dilemma, in das der Mensch gefallen ist. Und zwar lehren alle diese Gestalten zwei Dinge, die es braucht, um aus diesem Dilemma herauszukommen. Erstens ein Opfer, zweitens Glauben. Ein Opfer und Glauben. Am deutlichsten sehen wir das anhand von Abel und nachher anhand von Abraham. Darum greife ich die zwei heraus, besonders heraus. Abel bringt ein Opfer dar. Und dieses Opfer lässt Abel vor Gott angenehm sein. Warum braucht es ein Opfer? Das Opfer besagt, dass Gott bereit ist, die Folgen der Sünde, das, was der Mensch Böses getan hat, dass Gott bereit ist, die Folgen dafür auf sich zu nehmen. Das ist großartig. Wer hätte das gedacht? Das Opfer besagt, dass der Mensch selbst nicht bezahlen kann, sondern dass Gott selbst bezahlt. Und natürlich spricht jedes Opfer im Alten Testament vorwegnehmend von diesem einen großen Opfer, in dem Gott die Sünde der Welt auf seinen Sohn legte. 2. Korinther 5, Vers 17. Dort steht, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Er hat also unsere Sünde zu seiner Sünde gemacht, dort, wo er am Kreuz hing, und hat ihn gerichtet an unserer Stadt. Das Opfer zeigt uns also, dass Gott alles tut. Und das ist eine Wahrheit, die bleibt bis zum letzten Buch der Bibel wahr. Und wir werden in diesen Vorträgen merken, dass es Dinge gibt, die bleiben für die ganze Heilsgeschichte wahr. Wir werden heute Abend noch einige solche Dinge nennen. Und eines, das immer gilt, ist, dass der Mensch ein Opfer braucht. Und dass nicht der Mensch das Opfer bringt, sondern Gott dieses Opfer stellt. Gott tut alles, um den Menschen zu retten. Die neutestamentlichen Briefe reden dann sehr ausführlich davon. Durch Gnade seid ihr gerettet. Bedeutet nichts anderes als das. Gott tut alles. Wir sehen, dass auch Abraham Opfer bringt. Abraham zieht ein ins Land der Verheißung. Das Erste, was er tut, kaum im Land angekommen, 1. Mose 12, Vers 7, Abraham baute einen Altar. Er baute da selbst dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Was sagt damit Abraham? Abraham sagt damit, Gott kann mich nur darum segnen und mich nur darum beschenken, weil ein anderer für meine Schuld bezahlt hat. Das Opfer ist auch bei Abraham ganz deutlich. Und dann sehen wir als Zweites, es braucht Glauben. Das steht zwar bei Abel nicht, aber das Neue Testament verrät es uns. Durch Glauben brachte Abel ein vorzüglicheres Opfer dar. Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain. Durch Glauben. Wir lesen von Abraham, dass er auszog aus dem Land seiner Herkunft, aus dem Land seiner Väter, ins Land Kanaan, und der Hebräerbrief sagt, dass er es tat durch Glauben. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Wir lesen, dass Abraham aus Glauben dieses Opfer darbrachte, das den Höhepunkt seines Lebens markierte, als er seinen Sohn auf den Altar legte. Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak geopfert. Wir lesen die grundlegende Wahrheit, die für die ganze Auslegung des Römerbriefes grundlegende Wahrheit im Leben oder aus dem Leben Abrahams. 1. Mose 15, 6. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Glauben. Ist nun das Opfer das, was Gott tut? Besagt das Opfer, dass Gott alles tut, um den Menschen zu retten? Dann spricht der Glaube von dem, was der Mensch tun muss. Der Mensch muss wirklich nur eines tun, diesem Gott vertrauen. Er kann nichts leisten, er kann nichts abzahlen, er kann sich nicht bessern, er kann nichts bringen. Nur dem vertrauen, der ihm das Heil bereitet. Nun, was hat Glaube und Opfer zu tun mit der Bestimmung des Menschen und mit dem Fall des Menschen? Wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, und je länger wir darüber nachdenken, umso
klarer wird es uns, wie der Zusammenhang besteht. Was war geschehen dort im Garten Eden? Dort im Garten Eden hatte der Mensch der Schlange geglaubt und nicht Gott geglaubt. Und hatte durch diesen Glauben Gott zwei Dinge unterstellt. Erstens, dass Gott nicht wahrhaftig ist. Und zweitens, dass Gott nicht Liebe ist. Die Schlange hatte doch dem Menschen gesagt, 1. Mose 3, Vers 1. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und so suggeriert die Schlange erfolgreich dem Menschen, dass Gott dem Menschen das Beste vorenthalten hat. Hat etwas für sich behalten, was er nicht hergeben will, weil er uns gar nicht liebt. Zweitens, Gott hat euch angelogen, als ihr sagt, ihr werdet sterben, ihr werdet nämlich nicht sterben. Gott ist nicht Liebe und Gott ist nicht Wahrheit. Das hatte die Schlange den Menschen eingeredet. Und zweitens hatte die Schlange den Menschen gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und das hatte der Mensch gewollt. Sein wie Gott. In sich selbst die Fähigkeit haben zum sittlichen Urteil über Gut und Böse. In sich selbst wissen sein. Ohne auf den Schöpfer angewiesen zu sein, dass er ihn belehre. Selber wissen. Selber Gott sein, selber Meister sein, seines kleinen Universums. So ist der Mensch, bis zum heutigen Tag. Nun, was geschieht, wenn der Mensch an das Opfer Jesu Christi glaubt? Dann tut er Folgendes. Wenn er diesem Opfer glaubt, dann anerkennt er, dass Gott alles tun muss und dass der Mensch nichts kann. Dass der Mensch wirklich nicht ist wie Gott und auch nie sein wird. Dass er ein hilfloses Geschöpf ist. Wenn er an dieses Opfer glaubt, dann erkennt er auch, Gott ist Liebe, unaussprechliche Liebe. Und wenn er diesem Opfer glaubt, dann glaubt er, dass Gott wahrhaftig und gerecht ist. Ja, jeder Mensch sei ein Lügner, aber Gott wahrhaftig. Das beweist das Evangelium. Römer 3, Vers 4, dort steht dieser Satz. Römer 3, Vers 4. Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber ein Lügner. Und das zeigt uns, wie das vollkommen passt, die Botschaft der Errettung, die schon im Alten Testament verkündigt wird und die durch die ganze Bibel bestätigt wird und die im Neuen Testament dann breit gelehrt wird. Es passt vollständig zusammen zur Schöpfung, zum Fall des Menschen und zur Bestimmung des Menschen. Es wird bereits in den Tagen Adams und bis zu Abraham ein Retter verheißen, wir haben das schon gesehen. Es wird ein Nachkomme verheißen, dem Abraham wird gesagt, dass in seinem Nachkommen Einzahl Gott ihn und die Nationen segnen werde. 1. Mose 22, 18. In deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde oder werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und diese Tatsache, dass er von einem Samen spricht, greift Paulus auf im Galaterbrief und sagt in Galater Kapitel 3 im Vers 16. Dem Abraham wurden die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht um den Samen als von vielen, sondern als von einem. Und deinem Samen, welcher Christus ist. Es wird also dem ersten Menschenpaar versprochen, ein Retter, und es heißt, er wird sein, ein Nachkomme der Frau. Abraham wird ein Retter verheißen, und es wird gesagt, er wird ein Nachkomme sein von dir. Und jetzt lesen wir das Neue Testament, und wir sehen, dass der allererste Satz im Neuen Testament daran erinnert. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes, Davids, des Sohnes, Abraham. Und nachher wird im ersten Kapitel wird uns erzählt, wie eine Frau ihn zur Welt bringt. Also wir sehen, wie das Kommen des Retters, wie das die Erfüllung ist vom Alten Testament. Das Neue Testament kann niemals verstanden werden ohne das Alte Testament und in Sonderheit nicht ohne das 1. Mosebuch. Die ersten Kapitel der Bibel geben und legen uns die Grundlage für die gesamte Heilsgeschichte. Und darum können wir dort nicht einen Satz herausstreichen, ohne dass im Neuen Testament Verschiedenes nicht mehr verstehbar oder erklärbar wäre. Wir stellen also fest, eine Kontinuität vom Alten zum Neuen. Es ist wichtig, dass wir das hervorheben, aber während wir das hervorheben, auch deutlich machen, worin eine Diskontinuität besteht. Also worin das Neue Testament etwas bringt, das entweder über das hinausgeht, was im Alten steht, oder etwas Neues, das im Alten noch nicht steht. Wir werden das morgen Vormittag dann deutlich hören, wenn wir die Zeit von Gesetz und Propheten vergleichen mit dem Neuen Testament. Da bestehen auch Zusammenhänge, besteht auch Kontinuität, muss da sein, aber es bestehen sehr viele Gegensätze. Hier aber möchte ich einige Dinge nennen, die gleich geblieben sind seit den Tagen Adams und Abrahams. Die Heilsbedingungen sind gleich geblieben, sind die gleichen, unverändert die gleichen. Der Glaube an ein Opfer, das brauche ich nicht näher herauszuführen, und der Glaube, beides wird im Neuen Testament gründlich und mit Nachdruck gelehrt. Wir haben ein ganzes Kapitel, Hebräer Kapitel 11, das uns zeigt, dass der Glaube das Entscheidende ist, der entscheidende Grundsatz ist, auf dem der, durch den der Mensch gerechtfertigt, gerettet werden kann. Das war zu allen Zeiten so, auch in den Zeiten Moses und des Gesetzes und der Propheten und ist auch in neutestamentlicher Zeit so und das wird so sein, bis der Herr Jesus kommt. Das Glaube bleibt. Wir lesen solche Sätze im Neuen Testament wie Römer 1, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Oder Paulus sagt im 2. Korintherbrief, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. Durch Glauben. Dann noch etwas, das bestehen bleibt, das sind die Schöpfungsordnungen. Da besteht Kontinuität. Nun, das wird sehr wichtig, wenn wir verschiedene Dinge, die heute angegriffen werden, richtig verstehen wollen. Es wird doch heute oft gesagt, die Ehe sei ein Produkt sozialer Evolution. Und darum kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, an dem die Ehe sich selbst überlebt hat, da der Mensch gesellschaftlich so weit evolviert ist, dass er besser ohne Ehe auskommt. Das glauben heute viele Menschen. Die Ehe ist vom Schöpfer eingesetzt und diese Einrichtung, die bleibt, solange diese Schöpfung besteht. Es gibt keinen Ersatz für diese Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Es gibt keinen Ersatz für die Ehe. Auch die Beziehung zwischen Mann und Frau, die im Neuen Testament erörtert wird, die im Alten Testament erörtert wird, diese Beziehung ist eine Schöpfungsordnung, die bleibt. Auch das ist sehr wichtig. Wenn heute auch in christlichen Kreisen gesagt wird, wenn auch Theologen, evangelische wie katholische Theologen, lehren, dass Mann und Frau in der Kirche gleiche Rechte, gleiche Rollen haben sollten. Nun, vor Gott haben wir alle die gleichen Rechte. Ist ohnehin ein dummes Wort, das ist Wort von Gleichberechtigung oder Menschenrechte. Die Bibel redet von unseren Pflichten, die wir Gott gegenüber haben, und seine Gnade, die er uns gegenüber offenbart. Wir haben gar keine Rechte, geltend zu machen vor Gott. Wer sind wir denn? Wir können uns nur dessen rühmen, dass er gnädig ist und uns alles schenkt. Und wir haben Verantwortung vor ihm. Mann und Frau sind in der Schöpfung verschieden geschaffen, mit verschiedenen Aufgaben. Und diese Aufgaben bleiben, solange diese Schöpfung besteht, verschieden. Auch in der Verwaltung der christlichen Kirche. Das ist sehr wichtig, dass wir das deutlich unterscheiden. Es wird oft ausgegangen von Galater 3, auch von Kolosser 3, und dann wird gesagt, in Christus ist weder Mann noch Frau. Schlagen wir auf Galater 3, Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und dann wird gesagt, hier steht's doch, das ist doch ein alter Hut, dieses Patriarchat, dass immer da die Männer bestimmen und immer nur die Männer reden und die Frauen immer schweigen müssen. Wir stehen doch in Christus eins. Nun, wir müssen beachten, in Christus, ja. In Christus, keine Unterschiede. Aber in dieser Schöpfung bestehen die Unterschiede noch. Und solange die Gemeinde der Erlösten noch in dieser Schöpfung ist, bestehen die Schöpfungsordnungen noch. Und wir merken, wie der Apostel Paulus beständig an die Schöpfungsordnungen erinnert. Daran erinnert, wie Gott Mann und Frau schuf, um den Lesern seiner Briefe klarzumachen, warum man sich im Haus Gottes in der christlichen Gemeinde so verhält und nicht anders. Das hat mit Kultur oder irgendwie mit Männlichkeitswahn oder mit solchen Dingen überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Sondern mit Schöpfung. Mit Ordnungen, die der Schöpfer in diese Schöpfung gelegt hat, die bleiben. Und ich meine, diese Ordnungen der Schöpfung sind uns zum Segen gegeben und sind uns auch zum Schutz gegeben, auch den Gläubigen, auch der christlichen Gemeinde, zum Schutz gegeben. Gott hat die Ehe eingesetzt, den Menschen zum Schutz. Und darum sollen wir die Ehe hüten, bewahren, verteidigen, erhalten. Und Gott hat auch die verschiedenen Aufgaben von Mann und Frau durch die Schöpfung festgelegt, uns zum Segen. Dem Mann zum Segen, der Frau zum Segen. 1. Korinther 11, Vers 3, wo Paulus davon spricht, von den Korinthern, von ihren Gepflogenheiten, wenn sie als Gemeinde zusammenkommen, da erinnert er sie daran. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, des Weibes Haupt aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Also das sind Ordnungen, die von Gott herkommen, nicht vom Menschen, auch nicht von der Kultur herkommen. Auch das verschiedene Verhalten von Mann und Frau in Gebet und Weissagung, von dem Paulus hier spricht. Dieses verschiedene Verhalten begründet Paulus nicht durch Kultur. Ja, wisst ihr, die Griechen sind halt nun mal so und die Juden halt so und so weiter und so fort. Er redet nur von Schöpfung, von Schöpfungsordnungen. Er redet von Gott, er redet von Engeln und er redet von der Schöpfung. Beachtet, wie er im Vers 10 sagt, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupte haben, um der Engel willen. Das hat also mit der Erschaffung der Engel und des Menschen zu tun. Dann hier noch etwas im Zusammenhang mit dem Gebet und der Bedeckung der Frau, diesen ganzen Zusammenhang. Vers 14, lehrt euch nicht auch selbst die Natur, also die Schöpfung, so wie ihr geworden seid. Das griechische Wort für Natur, Physis, heißt eigentlich die Werdung von Phyo, werden oder wachsen. Die Physis, lehrt die nicht, also so wie ihr aus Gottes Hand hervorgegangen seid, lehrt euch nicht das, dass es für eine Frau eine Unehre ist, dass es dem Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar hat. Also ich nenne hier nur diese Beispiele, um zu zeigen, Schöpfungsordnungen bleiben bestehen, gelten auch in der christlichen Gemeinde. Und Paulus begründet sein Verbot, an dem sich viele stoßen und viele finden das ärgerlich, an dem Verbot für die Frau in der Gemeinde zu lehren, verbindet Paulus mit Schöpfung und Sündenfall. Wir merken, das sind Dinge, die bis heute kontinuierlich Gültigkeit haben. Es besteht Kontinuität. 1. Timotheus 2, Verse 12, 13 und 14. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern stille zu sein. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn, die Frauen haben das Maul immer so weit offen. Nein, sagt er nicht. Denn Adam wurde zuerst gebildet. Also hängt mit der Schöpfung zusammen. Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und dann die Frau aber wurde betrogen, also ließ sich verführen und fiel in Übertretung, also von Schöpfung und Sündenfall her wird das erklärt. Und so komme ich zum dritten, auch die Folgen des Sündenfalls. Auch da besteht Kontinuität. Ich nenne euch ein Beispiel. Ich stand in St. Gallen auf der Straße, und dann kamen Leute an mich zu und die wollten mir auch was geben. Also ich stand dort, wir haben evangelisiert, wollten mir auch was geben. Und dann stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass er zu den sogenannten Children of God gehörte. Und er hatte da ein Pamphlet. Und dort wurde man tatsächlich aufgefordert, dass man nackt miteinander verkehren soll. Und dann wurde das so begründet. Vor dem Sündenfall hatten die Menschen keine Kleider an. Und jetzt sind wir erlöst, müssen wir keine Kleider mehr anziehen. Wir müssen uns ja nicht voreinander schämen. Nun, die Bibel lehrt uns, dass auch die Folgen des Sündenfalls, dass auch sie bestehen, solange diese Schöpfung besteht. Und darum will Gott, dass wir gekleidet sind. Oder noch etwas, Arbeit. Arbeit ist ein schweißtreibendes Geschäft, wie ich schon sagte. Gott will, dass wir arbeiten. Es hat manchmal solche Gläubige gegeben, und das Neue Testament spricht von einigen, die waren erlöst, und die freuten sich so auf den Himmel und dachten, jetzt sind wir erlöst, jetzt warten wir auf das Kommen des Herrn, und jetzt warten wir auf ihn, bis er kommt. Und die haben nicht mehr arbeiten wollen. Und denen sagt Paulus, die sollen nicht fremde Dinge treiben, sondern arbeiten, in Stille arbeiten. Arbeiten und in Stille ihr Brot essen. Eine Folge des Sündenfalls ist, dass Arbeit Mühe ist, müssen uns anstrengen, müssen uns zusammennehmen, können uns nicht gehen lassen, und das bleibt, solange diese Schöpfung besteht. Oder auch Schmerz und Leid. Seit dem Sündenfall ist die Geburt mit Schmerzen verbunden, ist auch Arbeit mit Schmerzen verbunden. Dornen, Disteln und nicht nur Arbeit, überhaupt unser Leben. Wir haben unangenehme Begegnungen, Dinge, die uns stechen, Dinge, die uns gar nicht gefallen. Wir werden krank. All diese Dinge bleiben bestehen, solange diese Schöpfung besteht. Und das ist ganz einfach ein Vergessen dieser wichtigen Wahrheiten, wenn man meint, als Christ soll man immer gesund sein und immer fröhlich, immer lustig und soll einem immer gut gehen und nie irgendetwas in unser Leben kommt, auch nie ein Wölkchen unseren heiteren Himmel trüben. Das ist nein, kindisch und ganz abgesehen davon, dass es ganz gegen die Absichten geht, die Gott mit uns hat in einer gefallenen Schöpfung, die wir selbst gefallene Menschen sind. Wir haben auch Schmerzen nötig. Wir brauchen sie. Wir brauchen Bitteres, wir brauchen Notvolles, wir brauchen Leidvolles zu unserem Segen als gefallene Menschen. Und darum bleibt auch diese Folge des Sündenfalls. Und noch eine Folge des Sündenfalls, wir haben die Herrschaft verloren, wir sind keine Herren. Und darum ist auch das völlig falsch geurteilt, wenn man meint, als Erlöste seien wir jetzt die Herren der Welt. Wir wissen, dass diese Vorstellung sehr viel Unheil in der Welt eingerichtet hat, als sich dieser Gedanke festsetzte in den Köpfen von führenden Kirchenleuten, als man dann anfing davon zu sprechen, einst wurde die Kirche verfolgt, das war die Ekklesia, und jetzt hat die Kirche gesiegt, das römische Heidentum besiegt, und jetzt ist die Kirche die Ekklesia, Vincens oder Victoriosa, die siegende, die siegreiche Kirche. Und man lehrte und sagte, die Heiligen herrschen mit Christus, herrschen jetzt schon. Und wie das dann umgesetzt worden ist, dieser Gedanke, das wissen wir. Papsttum. Der Papst, der auf dem Stuhl Petri sitzt, also so wie er sagt, er tut es natürlich nicht, hat jahrhundertelang über ganz Europa geherrscht, Könige eingesetzt und abgesetzt. Wenn ein König eine Frau geheiratet hat, die ihm nicht gepasst hat, hat er diesen König in den Bann getan, und ganze Länder hat er so dominiert, über ganz Europa geherrscht und verfügt, Inquisition und all diese Dinge gehen letztlich von diesem falschen Gedanken aus, dass wir jetzt schon herrschen. Nein, wir herrschen nicht. Wir herrschen auch nicht im Kleinen. Und darum sollten wir auch das zu Herzen nehmen, dass wir als Erlöste dem Beispiel unseres Herrn folgen, dem Beispiel der Apostel folgen, und solange diese Schöpfung besteht, Diener sind, bescheiden sind, oft genug arm, viel Mangel leiden. Paulus spricht von lauter solchen Dingen. Der Herr Jesus, was hatte denn er, als er hier war? Er hatte nicht einmal eine feste Wohnadresse. Er sagt, der Sohn des Menschen hat nicht, wo sein Haupt hinlege. Paulus sagt von sich in 1. Korinther 4, wir haben keine bestimmte Wohnung, werden mit Fäusten geschlagen. Bis auf die jetzige Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst. Nun, wir sind dankbar, dass Gott für uns sorgt und dass er uns gibt, was wir brauchen. Wir sind dankbar. Aber wir dürfen nicht fordern und sagen, Gott muss uns reich machen, Gott muss uns gesund machen, Gott muss uns Erfolg geben in dieser Welt. Nein. Dass Gott uns viel Gutes tut, es uns auch zeitlich gut gehen lässt, ist seine Freundlichkeit. Aber der Gesinnung nach und auch der Bereitschaft nach haben wir das Vorbild des Herrn, der Apostel. Die haben nicht groß gelebt in dieser Welt. Die waren bescheiden, die waren ungekannt. Ich habe in den letzten Monaten verschiedentlich über den 2. Timotheusbrief gesprochen, und es ist rührend, bewegend zu sehen, wie der wahrscheinlich wichtigste Mensch jener Zeit, wie er endet, der Apostel Paulus. Er war nach Gottes Urteil sicher der wichtigste Mensch, der mit dem wichtigsten Auftrag, vielleicht sollte ich es so sagen, der unterwegs war. Und wie endet er? Vergessen, in einer römischen Zelle, wird nachher enthauptet und weg ist er. Kein Mensch in Rom hat von ihm gesprochen, niemand. Doch gar niemand zur Kenntnis genommen. Irgend sein Jüdlein da in einem Kerker, das ist doch denen völlig egal gewesen. So ist er geendet. Er war kein Großer, der herumgereist ist, Full Power, mit auf großen Bühnen, im Scheinwerferlicht aufgetreten. Nichts von alledem. Das hängt damit zusammen, dass die Folgen des Sündenfalls noch bestehen, solange diese Schöpfung besteht. Darum müssen wir ja auch sterben. Es sei denn, dass der Herr kommt und uns zu sich nimmt. Es bleiben auch die Folgen bestehen. Es bleiben auch die Folgen bestehen in Verwaltung und Regierung. Aber ich bin jetzt gleich am Ende, hier ist noch der letzte Satz auf diesem Blatt. Es bleiben die Folgen bestehen auch in Verwaltung und Regierung, die Gott einsetzte in der Zeit nach Adam. Dort machte Gott den Menschen zum Regenten in dieser Schöpfung und machte den Menschen zum Richter über den Menschen. 1. Mose 9, hier steht, wir, Vers 6, Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Und diese Regierung bleibt auch. Dieser Grundsatz, dass Gott Menschen Regierungsgewalt gibt über andere, dieser Grundsatz bleibt bestehen seit den Tagen Noahs, durch alle Zeitalter hindurch. Ein Daniel steht vor Nebukadnezar und sagt, der Gott des Himmels hat dir all diese Herrschaft gegeben. Daniel 2, Verse 37 und 38. Gott hat dich zum Herrscher gemacht und dir all diese Menschen und Völker untertan gemacht. Daniel Kapitel 2, du, Vers 37 und 38, du, O König, du König der Könige, dem, der Gott des Himmels, das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Paulus bestätigt das auch für die neutestamentliche Zeit, das bleibt auch für die erlöste Gemeinde so, dass wir den Obrigkeiten untertan sind. Römer 13, Vers 1. Darum sei jede Seele den obrigkeitlichen Gewalten unterworfen. Auch das ist oft vergessen worden, diese Kontinuität. Dass man gemeint hat, wir sind erlöst und wir sind dem Allerhöchsten König eigen und darum müssen wir uns an keine Gesetze mehr halten. Natürlich gibt es Konflikte. Dort, wo die Obrigkeit etwas von uns fordert, was Gott verbietet, dort können wir nicht folgen. Das ist klar. Aber sonst ist es Gottes Wille, dass wir den von ihm eingesetzten Regenten untertan sind. Wir merken, wie diese erste Menschheitsperiode Dinge lehrt, die von allergrößter Bedeutung sind für uns als Gläubige und damit wir auch unsere Zeit und die Umstände, in denen wir leben, richtig verstehen und uns entsprechend richtig verhalten. Ich las vor einigen Jahren ein Buch, das zeigt, in relativ harmloser Weise, das zeigt, wie welche Folgen das haben kann, wenn man auch das vergisst. Kontinuität in Verwaltung und Regierung. Es wurde in diesem Buch berichtet von großer Erweckung, die im Süden Afrikas ausgebrochen sei. Und diese Erweckung war so groß, dass auch Kinder davon ergriffen wurden. Und der Geist Gottes wirkte so gewaltig und so mächtig, dass sie zwei oder drei Wochen nicht in die Schule gehen mussten. Die haben einfach geschwänzt. Das war dann der Geist Gottes, wurde in diesem Buch gesagt. Nein, das war nicht der Geist Gottes. Denn der Geist Gottes führt uns nicht dazu, Dinge zu tun, wo das Wort Gottes sagt, wir müssen untertan sein, uns über das hinwegzusetzen. Es ist unsere Pflicht, in die Schule zu gehen, wenn Schulpflicht besteht. Und nicht sagen, der Herr hat mir gesagt, das. Das hat nämlich nicht der Herr gesagt. Das hat vielleicht der Herr Müller gesagt, aber nicht der Herr. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und das ist wichtig, dass wir solche Dinge lernen, annehmen und entsprechend unser Leben einrichten. Unseren Weg einrichten, unser Zeugnis einrichten. Und all diese Dinge bleiben bis zum Kommen des Herrn. Wenn er kommt, dann wird eine neue Schöpfung sein. Dann wird kein Leid mehr sein. Dann wird niemand mehr krank sein. Dann wird niemand mehr weinen. Dann wird kein Tod mehr sein. Und dann werden auch keine Regenten sein, deren Regierung oft genug schwer zu tragen ist, die wir halt dennoch tragen müssen. Dann wird vollkommener Friede sein. Dann wird Herrlichkeit sein. Dann wird Ruhe sein. Und auf diesen herrlichen Tag gehen wir zu.